Lieben Dank, Brüder. Ich will noch mal kurz betonen, das ist nicht abgesprochen. Ja, also jeder der Brüder arbeitet die Dinge für sich selbst aus und geht zu Gott und lässt sich von Gott die Themen geben. Ich finde es immer interessant, wie das aber alles so zusammenpasst. Ja. Mein Thema ist Sünde. Ich habe mich jetzt lange damit auch auseinandergesetzt, habe mein eigenes Leben immer wieder angeguckt und habe festgestellt, dass man auch als Christ immer wieder auch Fallen tut, immer wieder auch Dinge nicht richtig macht, teilweise unbewusst, teilweise auch ganz bewusst. Und ich habe mich halt dann gefragt, eigentlich will ich gar nicht hier vorne stehen, muss ich ganz ehrlich sagen, aber das hat mir Gott so aufs Herz gelegt, dass ich dieses Thema einfach mal anfassen sollte und mal meine Gedanken mit euch teile, so ein bisschen. Ich möchte vorher bitte beten. Jesus, hab Dank für alles, was du für uns tust, dass du ein großer Gott bist, der alle Hürden eigentlich schon für uns aus dem Weg geräumt hat und dass du so barmherzig bist, gnädig, voller Liebe und dass wir dir eigentlich nur versuchen sollen, nachzueifern, was aber in vielen Fällen auch immer wieder eine große Herausforderung ist, aufgrund der Dinge, die wir jetzt auch vorher in den vorigen Andachten gehört haben. Ein verdorbenes Herz, was wir haben, infiziert von Satan, schlechte Gedanken, die wir hervorbringen, auch schlechte Gedanken, die wir von Satan bekommen. Und hilf uns dort einfach mit deinem Wort, was du uns gegeben hast, als Leitfaden, als Richtschnur für unser Leben, Vertrauen zu üben, zu dir hin, uns auszurichten und mit deiner Hilfe ein gottesfürchtiges Leben hinzubekommen. Ja, hab Dank für alles, was du für uns getan hast. Amen.
Amen.
Wie gesagt, das ist jetzt keine Andacht, das sind einfach Gedanken, die ich mit euch gerne teilen möchte, Fragen, die ich mir gestellt habe. Ich werde jetzt nicht die Bibel in die Hand nehmen, das dauert ein bisschen zu lange mit den Blättern. Ich werde das mit der App machen. Eine Bibel-App, die ich darauf habe. Meine Übersetzung ist die Neue Leben-Übersetzung. Einen Moment bitte. So, ich habe mir natürlich die Frage gestellt, was ist Sünde überhaupt? Und als zweite Frage, wann taucht sie denn erstmals auf? Das ist natürlich ganz klar, 1. Mose, kurz nach der Schöpfung. Wir schlagen mal am besten auf. Ich würde euch wirklich bitten, schlagt alles selber auf, wenn ihr könnt. Ja? Lest es selber nach. Es ist immer besser, als wenn man irgendwie die Stellen einfach nur so mitbekommt, aber nicht selber aufschlägt. Das bleibt, das habe ich bei mir festgestellt, ist besser. So, 1. Mose 3, Verse 1 bis 24. Hier steht, also Gott hat die Erde schon erschaffen, die Menschen sind auch schon da. Und jetzt steht jetzt geschrieben, ab Vers 1, die Schlange war das listigste von allen Tieren, die Gott der Herr erschaffen hatte. Hat Gott wirklich gesagt, fragte sie die Frau, dass ihr keine Früchte von den Bäumen des Gartens essen dürft? Selbstverständlich dürfen wir sie essen, entgegnete die Frau der Schlange. Nur über die Früchte vom Baum in der Mitte des Gartens hat Gott gesagt, esst sie nicht. Ja, berührt sie nicht einmal, sonst werdet ihr sterben. Ihr werdet nicht sterben, zischte die Schlange. Gott weiß, dass eure Augen geöffnet werden, wenn ihr davon esst. Ihr werdet sein wie Gott und das Gute vom Bösen unterscheiden können. Die Frau sah, die Früchte waren so frisch, lecker und verlockend, und sie würden sie klug machen. Also nahm sie eine Frucht, biss hinein und gab auch ihrem Mann davon. Da aß auch er von der Frucht. In diesem Augenblick wurden den beiden die Augen geöffnet und sie bemerkten auf einmal, dass sie nackt waren. Deshalb flochten sie Feigenblätter zusammen und machten sich Lendenschurze. Als es am Abend kühl wurde, hörten sie Gott den Herrn im Garten umhergehen. Da versteckten sie sich zwischen den Bäumen. Gott der Herr rief nach Adam: Wo bist du? Dieser antwortete: Als ich deine Schritte im Garten hörte, habe ich mich versteckt. Ich hatte Angst, weil ich nackt bin. Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Fragte Gott der Herr. Hast du etwa von den verbotenen Früchten gegessen? Die Frau, antwortete Adam, die du mir zur Seite gestellt hast, gab mir die Frucht und deshalb habe ich davon gegessen. Da fragte Gott der Herr die Frau: Was hast du da getan? Die Schlange verleitete mich dazu, antwortete sie. Deshalb aß ich von der Frucht. Da sprach Gott der Herr zu der Schlange: Weil du das getan hast, sollst du unter allen zahmen und wilden Tieren verflucht sein. Dein Leben lang sollst du auf dem Bauch kriechen und Staub fressen. Von nun an setze ich Feindschaft zwischen dir und der Frau und deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in seine Ferse beißen. Dann sprach er zu der Frau: Mit großer Mühe und unter Schmerzen wirst du Kinder zur Welt bringen. Du wirst dich nach deinem Mann sehnen, doch er wird über dich herrschen. Und zu Adam sprach er: Weil du auf deine Frau gehört hast und von der verbotenen Frucht gegessen hast, soll der Ackerboden deinetwegen verflucht sein. Dein ganzes Leben lang wirst du dich abmühen, um dich davon zu ernähren. Dornen und Disteln werden auf ihm wachsen, doch du musst dich vom Gewächs des Feldes ernähren. Dein ganzes Leben lang wirst du im Schweiße deines Angesichts arbeiten müssen, um dich zu ernähren, bis zu dem Tag, an dem du zum Erdboden zurückkehrst, von dem du genommen wurdest. Denn du bist aus Staub und wirst wieder zu Staub werden. Da gab Adam seiner Frau den Namen Eva, denn sie sollte die Mutter aller Menschen auf der ganzen Erde werden. Und Gott der Herr machte Adam und seiner Frau Kleidung aus Tierfellen und zog sie ihnen an. Dann sprach Gott der Herr: Der Mensch ist geworden wie einer von uns. Er kennt sowohl das Gute als auch das Böse. Nicht, dass er etwa noch die Früchte vom Baum des Lebens pflückt und isst. Dann würde er ja für immer leben. Deshalb schickte Gott der Herr Adam und seine Frau aus dem Garten Eden fort. Er gab Adam den Auftrag, den Erdboden zu bearbeiten, aus dem er gemacht war. Nachdem er sie aus dem Garten vertrieben hatte, stellte Gott der Herr Cherubim auf, die mit einem flammenden, blitzenden Schwert den Weg zum Baum des Lebens bewachen. So, das ist die erste Erzählung, die wir hören über Sünde, die hier passiert ist. Also wir können jetzt, ich versuche das immer jetzt grob ein bisschen zusammenzubrechen, weil wir noch etliche andere Fragen abarbeiten möchten. Also der Ursprung der Sünde hier ist ganz klar zu sehen, das war die Schlange und die Schlange ist Verkörperung von Satan. Was genau ist hier passiert? Ein Vertrauensbruch mit Gott ist passiert. Vorher war eine Harmonie dort und die ist nun getrübt, vom Mensch ausgehend. Seine Reaktion hat das im Prinzip gespiegelt. Er versteckt sich vor Gott jetzt, er hat Angst vor Gott, obwohl es gar keinen Grund dafür eigentlich gab. Von Gottes Seite aus. Gott war noch genau der gleiche. Nur der Mensch hatte sich jetzt verändert. Also wie gesagt, die Einheit Gott und Mensch ist gebrochen. Misstrauen der Menschen gegenüber Gott ist eingetreten. Anklage gegen Gott haben wir jetzt auch gehört. Die Frau, die du mir an die Seite gestellt hast, also im Prinzip ist Gott dafür verantwortlich, dass diese Verführung jetzt so gekommen ist und man eben dort die Regel gebrochen hat. So, jetzt haben wir Gottes Reaktion darauf. Auch nochmal gehört. Klingt jetzt erstmal auf den ersten Blick, finde ich, wie eine Strafe. Dass man jetzt sozusagen aus dem Paradies raus muss. Jetzt muss man hart arbeiten und trotzdem wird das Feld hauptsächlich Dornen, Disteln geben. Also man hat hart zu kämpfen. Die Frau muss unter Schmerzen ihr Kind gebären, etc. Ich stelle jetzt mal eine Frage hier, die ich mir dazu gestellt habe, erstmal in den Raum. Kommen wir ganz am Ende dann nochmal drauf. Also, wie ist Gottes Reaktion jetzt zu deuten? Ist es Strafe oder eventuell auch Schutz vielleicht vor der Sünde? Die nächste Frage, die ich mir gestellt habe, ist die Wirkung von der Sünde. Was hat sie denn jetzt getan? Sie belastet einen, sie befleckt einen, das haben wir auch vorher schon gehört. Ja, es musste im Prinzip stellvertretend ein Opfer geschehen, um überhaupt diese reine, heilige Bindung zu Gott wiederherzustellen. Leid wird verursacht. Also im Prinzip die Auswirkungen jetzt der Sünde, was wir gesehen haben bei der Frau, ist, jetzt hat sie Schmerzen bei der Geburt, vorher hätte sie wahrscheinlich keine gehabt. Der Mann hat Mühsal und Leid, muss viel Arbeit reinstecken, trotzdem wird auch nicht alles glatt gehen, das sehen wir einfach aus den Versen, die wir jetzt vorher gesehen haben. Und das wird bis zum Ende so weitergehen. Leid sozusagen für einen selbst und für andere ist entstanden. Zerstörte Beziehung zu Gott und den Menschen haben wir schon gehabt. Was passiert denn noch bei Sünde? Ich finde, sie lässt einen abstumpfen. Wenn man, sag ich mal, erkannt hat, wo vielleicht Sünde auch ist, bei seinem selbst. Es kann halt sein, dass es eben abstumpft. Ein gutes Beispiel ist, man lügt. Man hat vielleicht erstmal eine Notlüge gemacht, es war eine unangenehme Situation. Und dann rutscht einem was raus. Oh, okay. Und dann ist ja doch ganz gut ausgegangen, dass man nochmal Glück gehabt. Wenn sich das aber weiter einschleifen tut sozusagen, dann rutscht das dann immer leichter raus beim nächsten Mal. Und so geht das immer weiter. Und damit ist dann im Prinzip eine Abstumpfung da. Und das betrifft eigentlich alles. Also jede einzelne Sünde, die wir in der Bibel sehen. So. Ich habe dann mal auch noch mal allgemein nachgeschaut gehabt, was finde ich denn im Netz, im Internet so darüber, was ist die Wirkung von Sünde? War ganz interessant. Die KI hatte Folgendes hervorgebracht. Beinhaltet die Trennung von Gott negative Auswirkungen auf das menschliche Zusammenleben und innere Zerrüttung, Folgen auf individueller, zwischenmenschlicher oder gesellschaftlicher Ebene. War ich ein bisschen positiv überrascht, muss ich sagen. Bringt es eigentlich relativ gut auch auf den Punkt. Also haben sie gut zusammengefasst hier. Genau, die nächste Frage. Was ist der Lohn der Sünde? Wir schlagen dazu mal zwei Textstellen auf. Einmal Römer 6, Vers 23. Dort steht geschrieben, Römer 6, Vers 23, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Das unverdiente Geschenk Gottes dagegen ist das ewige Leben durch Christus Jesus, unseren Herrn. Also der Lohn der Sünde, der Tod. Und jetzt im zweiten Teil hier im Vers. Das unverdiente Geschenk Gottes, das erstmal auch für jeden Menschen ja gilt, man muss es halt nur annehmen, ist das ewige Leben und sozusagen wieder die Versöhnung mit Gott. Die zweite Stelle ist Jesaja 59, Vers 2. Jesaja 59, Vers 2, dort steht geschrieben: Nein, eure Sünden sind eine Schranke, die euch von Gott trennt. Wegen eurer Sünden verbirgt er sein Antlitz vor euch und will euch nicht mehr hören. Also, wir haben jetzt aus den beiden Versen den Lohn der Sünde eigentlich, glaube ich, kann man ganz gut dann schon zusammenfassen. Einmal, das ist der Tod, ja, und was bedeutet das im Umkehrschluss? Gottes Ferne und halt, wie gesagt, auch die Trennung. Trennung, Gottes Ferne, das ist damit im Prinzip gemeint. So verstehe ich das. Nächste Frage. Wer ist von Sünde eigentlich betroffen? Da schlagen wir auf Römer 3, Vers 10 bis 20. Römer 3, Vers 10 bis 20. In der Schrift heißt es, keiner ist gerecht, nicht ein einziger. Keiner ist klug, keiner fragt nach Gott. Alle haben sich von Gott abgewandt, alle sind für Gott unbrauchbar geworden. Keiner tut Gutes, auch nicht ein einziger. Ihre Rede ist faul wie der Gestank aus einem offenen Grab. Sie ist durch und durch verlogen. Ihr Reden ist tödlich wie Otterngift. Ihr Mund ist voller Flüche und bitterer Worte. Sie sind schnell bereit, einen Mord zu begehen. Wohin sie auch gehen, folgen ihnen Verwüstung und Elend. Den Weg des Friedens kennen sie nicht. Sie haben keine Ehrfurcht vor Gott. Wir wissen, dass das, was im Gesetz steht, für die gilt, denen es gegeben wurde. Deshalb können sich die Menschen nicht mehr herausreden und die ganze Welt ist dem Gericht Gottes unterstellt. Denn niemand wird in Gottes Augen gerecht gesprochen, indem er versucht, das Gesetz zu halten. Im Gegenteil, je besser wir Gottes Gesetz kennen, desto deutlicher erkennen wir, dass wir schuldig sind. Sind auch klare Worte, ne? Und da fragt man sich jetzt natürlich, aber gut, was steht drin? Ja, jetzt jeder eilt zum Mord oder irgendwie sowas. Ja, und jeder ist voller Falschheit und hat keine Ehrfurcht vor Gott. Wir gehen doch in den Gottesdienst und wir geben den Zehnten oder was auch immer. Weil da können wir uns vielleicht nochmal an die Bergpredigt erinnern, wo wir eigentlich dann erkennen, wie Gottes Maßstab eigentlich wirklich ist. Ja, das ist ja auch das, was er immer wieder den Pharisäern vor Augen geführt hat. Die haben ja nun alles ganz akribisch eingehalten, also nach außen hin wahnsinnig vorbildliche Leute. Ja, haben ihr ganzes Leben darauf irgendwo ausgerichtet. Die haben die Tora auswendig gelernt und also das muss man alles erstmal bringen. Aber Jesus hat ganz klare Worte gegen die Pharisäer immer wieder gerichtet. Ne? Und nicht, um die einfach jetzt klein zu machen, weil wegen irgendwas, sondern er hat ins Herz geguckt. Er hat gesehen, das ist Fassade. Was steckt da drin? Und das, was da drin gesteckt hat, hat ihm nicht gefallen. So, und in der Bergpredigt ganz kurz, da heißt es, jeder hat einen Mord begangen, wenn er schon zornig auf jemanden war. Das ist für Gott Mord. Da fängt es an. Also es geht nicht darum, dass ich jetzt, sag ich mal, irgendwie wütend geworden bin und dann zur Tat schreite, dann habe ich Mord begangen. Nein, für Gott ist schon Mord, wenn du einmal zornig auf jemanden warst. Für Gott ist schon Ehebruch, wenn du eine Frau hinterhergeguckt hast. Das fängt also für Gott beim Gedanken schon an. Und wir haben vorher gehört, das Herz ist verdorben durch die Sünde, durch den Sündenfall damals. Und somit sind wir infiziert mit schlechten Gedanken. Jetzt, was können wir dagegen tun? Dass die Gedanken kommen, können wir nichts machen. Glaube ich, sind wir uns einig. Die sind halt da, aber ich kann entscheiden, welche Gedanken gebe ich jetzt Raum in meinem Leben. Ich kann Gedanken auch wegdrücken. Bestes Beispiel ist Pubertät, finde ich, wenn ich mich zurückerinnere. Ich habe mal richtig gute Laune gehabt und plötzlich aus heiterem Himmel total schlechte Laune. Ich könnte jeden, sag ich mal, zusammenschlagen, der mir jetzt blöd kommt, ja. Ganz, ganz komische Stimmungsschwankungen. Ich weiß nicht, ob ihr euch da noch erinnert oder ob es nur bei mir so war. Aber das war so ganz chaotische Zeit im Prinzip, ne? So Gefühlschaos, alles drum und dran. Und irgendwann hat man angefangen, oder zumindest habe ich irgendwann angefangen zu sagen, warum habe ich jetzt schlechte Laune auf einmal? Was habe ich denn auch davon, schlechte Laune zu haben? Jetzt habe ich stundenlang miese Laune und versaue mir dann den Tag irgendwo. Ich habe, weiß ich, vorher habe mit Freunden irgendwie mal an den Strand zu gehen oder irgendwas. Jetzt habe ich schlechte Laune, will denen nicht auf den Zünder gehen, also bleibe ich zu Hause. Habe ich nichts von gehabt. Ja, und das ist im Prinzip verlorene, verschenkte Zeit gewesen, ich mal jetzt so sagen. Irgendwann hat man angefangen zu sagen, nee, pass auf, schlechte Gedanken, weg damit, was soll das? Gibt es keinen Grund. Also gegenarbeiten, gegenarbeiten, gegenarbeiten. Und irgendwann hat man es halt im Griff. Und das ist, glaube ich, der Punkt, wo man dann irgendwann sagt, ey, der ist jetzt so ein bisschen aus der Pubertät raus oder so. Ne? Das ist so meine Erinnerung an diese Zeit. Und so ist es genauso hier, so empfinde ich das. Das ist genau das Gleiche. Gedanken kontrollierst du. Welchen Gedanken gibst du Raum in deinem Leben, welche nicht? Und Sünde fängt bei Gedanken an, haben wir vorher jetzt gehört. So. Nächste Frage. Wie geht Gott mit Sünde um? Ich habe jetzt exemplarisch nur ein paar Stellen. Beziehungsweise eine Stelle jetzt erstmal aus dem Alten Testament. Und zwar ist das 2. Mose 20, Vers 5. 2. Mose 20, Vers 5. Fangen wir mal bei Vers 4 an. 2. Mose, Vers 20, Kapitel 20, Entschuldigung, Vers 4 und 5. Du sollst dir kein Götzenbild anfertigen von etwas, das im Himmel, auf der Erde oder im Wasser unter der Erde ist. Du sollst sie weder verehren noch dich vor ihnen zu Boden werfen, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott. Ich lasse die Sünden derer, die mich hassen, nicht ungestraft, sondern ich strafe die Kinder für die Sünden ihrer Eltern bis in die dritte und vierte Generation. Das sind auch harte Worte erstmal. Hier ist es jetzt natürlich erstmal erst an die bezogen, wie wir gehört haben, auf Götzendienst. Götzendienst heißt etwas als Gott verehren, das halt nicht Gott ist. Ja, also ein Frevel eigentlich. Das ist, wenn jetzt ihr habt ein Haus gebaut oder sowas oder irgendeine große Leistung erbracht, eine Brücke gebaut, keine Ahnung, irgendwas, ist vollkommen egal. Oder eine wissenschaftliche Arbeit. Ich weiß nicht, welchen Berufsfeldern ihr alle tätig seid, aber. Und jemand kommt jetzt und sagt, Mensch, das ist eine super tolle Sache, aber gebt euch gar nicht die Ehre dafür, für die Arbeit, die Anerkennung, die ihr reingesteckt habt, sondern das kriegt jetzt irgendein anderer. Hier so ein Stein oder irgendwie, oder eine Tasse. Das hat es gemacht. Wahnsinnsbrücke jetzt konstruiert. Hier kommt das Wissen dafür her. Das hat es getan. Nur so viel ihr denken. Ihr denkt, der hat nicht mehr alle Latten am Zaun. Also, ja. Und so ist das im Prinzip. Also, das ist jetzt eine Extremform jetzt, sage ich mal, der Sünde, dass du ganz bewusst jetzt was anderes verehrst, was überhaupt nicht Gott sein kann. Aber Sünde an sich, haben wir gehört, egal was es jetzt auch ist, es trennt sich von Gott. Ganz kurz Entschuldigung. So. Sünden bis ins dritte und vierte Generation. Ich habe mir dann gefragt, warum ist das so? Und meine Erklärung dafür ist, dass wir Dinge weitervererben, auch an die Kinder. Wir prägen die Kinder, sage ich mal, uns, ja? Die Eltern prägen die Kinder in erster Linie. Wenn sie jetzt, sage ich mal, gegen Gott eingestellt sind, kriegen die Kinder davon auch mit. Und zum Beispiel ist das für mich jetzt auch so ein Erklärungsansatz für die Sintflut. Warum hat Gott denn die Sintflut überhaupt kommen lassen? Kinder können ja immer wieder anders sein. Was können die dafür, was die Eltern können? Aber ich denke, dass einfach irgendwo da der Punkt war, dass die Menschheit schon so verdorben war und so, wie soll man das sagen, gar nicht mehr empfänglich ist für Korrektur von Gott. Was will denn Gott überhaupt? Die Bibel, die ist ja jetzt ja kein Zwang oder sowas. Du wirst ja nicht zu irgendwas gezwungen. Es ist einfach für dich selber ein Wegweiser, wie du eigentlich ein gutes Leben führst. Ja? Tust du das, was drinsteht, wird es dir eher gut gehen, sage ich mal, oder wirst bessere Situationen haben, als wenn du, sage ich mal, auf Irrwege gehst oder Umwege nimmst, dich in Sünden verstricken, tust und so weiter. Das hat, was wir vorher auch schon gehört haben, immer wieder Leid zur Folge. Und ist nichts Gutes. Und es trennt dich und die Beziehung zu Gott wird dadurch getrübt. Und wie gesagt, Sünde hat also das geht weiter. Es ist nicht nur eine Tat, die man jetzt einfach so gemacht hat, sondern es steckt irgendwie viel mehr drin. Ja. Deswegen sollte man da vorsichtig mit sein. Und ja. Gottes Maßstab. Was ist Sünde für Gott? Schlagen wir mal Römer 14, Vers 23 auf. Aber wenn jemand unsicher ist, ob er etwas essen darf und es trotzdem tut, der ist damit verurteilt. Es geschieht nicht im Glauben an Gott. Und was nicht im Glauben geschieht, ist Sünde. Das ist jetzt im Prinzip aufs Essen jetzt hier bezogen gewesen in diesem Beispiel, in diesem Kontext. Aber an einer anderen Stelle, in Jakobus 4, Vers 17 heißt es, Jakobus 4, Vers 17, denkt daran, wer das Gute kennt und es nicht tut, der macht sich schuldig. Also auch wieder Gedanke. Ja, da fängt es an. Habe ich einen guten Gedanken bekommen? Hilf hier oder mach da was Gutes. Du tust es nicht. Schon wieder ein Ding wieder auf deiner Liste. Das ist Gottes Maßstab. Ja? Oder halt, wie gesagt, aus der Bergpredigt sieht man es ja nur auch ganz gut. wo er die Gesetze auch nochmal erklärt, ne? Wie gesagt, Ehebruch, was ist das? Was ist Mord und so weiter? Und wie soll man eigentlich agieren? Was ist eigentlich der Sinn des Gesetzes gewesen? Weil das ja vollkommen verkehrt worden ist, sag ich mal, bei den Pharisäern ist ja ganz was anderes nachher hängen geblieben und im Fokus als eigentlich das, was Gott mitgegeben hat. Ja? Er hat ja auch in dem Anfang, was wir jetzt vorhin gelesen haben, ja auch schon reingeschrieben, ist der Nachkomme der Frau die Macht von der Schlange beenden wird. Ja? Damit ist im Prinzip Jesus gemeint gewesen, schon damals, ganz am Anfang schon. So, wie kommen wir jetzt da raus aus dieser Geschichte? Da fällt mir ein Vers dazu ein, 1. Johannes 1, Vers 9. Da steht geschrieben, doch wenn wir ihm unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt und uns von allem Bösen reinigt. Wenn wir behaupten, wir hätten nicht gesündigt, machen wir Gott damit zum Lügner und beweisen, dass sein Wort nicht in unserem Herzen ist. Ja. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt und uns von allen Bösen reinigt. So, ich habe mir da im Prinzip so aufgeschrieben, Vertrauen auf Jesus setzen. Ganz am Anfang, im Sündenfall, haben wir den Vertrauensbruch mit Gott. Das ist da passiert. Die Menschen haben sich entschieden, einem Geschöpf mehr zu glauben als den Worten des Schöpfers selbst. Wie kann man das jetzt vielleicht vergleichen? Du glaubst dem Ingenieur, der mit deinem Hausplanung oder so beauftragt ist, nicht, was er sagt, wie die Sachen ablaufen müssten, was gut wäre. Sondern du glaubst irgendeinem Arbeiter da einfach auf der einfach nur irgendwas da macht. Vielleicht ein kleines bisschen, nicht, da liegt Fliesen oder sowas, ja, irgend egal. Aber der sagt, ah, dieses ganze Haus, das taugt alles nichts. Das taugt alles nichts. So, ja, ungefähr. Also im Prinzip ist das, was wir machen sollen jetzt, das heißt an anderer Stelle, haben wir jetzt vorher auch schon gehört, Werke bringen uns da nicht hin. Werke sind eine gute Geste irgendwo und es ist auch erwünscht. Gott möchte ja, dass wir ihm nacheifern in erster Linie, aber es errettet uns nicht. Das ist der Punkt. Es ist nicht, es tut gar nichts. Ja? Wenn du musst Liebe im Herzen haben, du musst sozusagen die Gesinnung von Jesus verstehen, versuchen umzusetzen, immer wieder dich dann üben. Man fällt sie mal auf die Schnauze, sage ich mal, und kommt auch immer wieder zu Fall. Und immer wieder aufstehen, weitermachen, weitermachen. Warum? Weil ich muss es ja nicht für mein Heil mehr machen. Ich muss es nicht mehr fürs Heil machen. Das Heil hat Jesus gemacht. Und Jesus ist fehlerlos. Also das steht. Safe. Ihr seid safe. Das, was ihr üben sollt, ist Vertrauen. Vertrauen zu Gott. Das habe ich daraus gezogen, ja. Also sozusagen eine zweite Chance. Das ist jetzt die zweite Chance. Einfach Vertrauen wieder. Ihr habt vorher nicht vertraut, zieht sich durch die Menschheitsgeschichte durch und er gibt immer wieder Chancen. Vertraut, vertraut, übt es doch einfach, klappt nicht, aufstehen, weitermachen. So. Ja. Können wir dazu noch mal eine Stelle aufschlagen, dann bin ich auch durch. Das ist Römer 3, Vers 28. Da steht geschrieben, wir werden durch den Glauben vor Gott gerechtfertigt und nicht durch das Befolgen des Gesetzes. Wir werden durch den Glauben vor Gott gerechtfertigt und nicht durch das Befolgen des Gesetzes.
Der Vers aus 1. Johannes. Hast du da auch ein Beispielvers gehabt, wie diese Vertrauenswiederherstellung?
Du meinst was vorher, die
Hast du
Gewissheit der
irgendwie was
Vergebung?
gehört, wie diese Vertrauenswiederherstellung? Und da hast du nicht 1. Johannes irgendwas?
1. Johannes 1, Vers 9.
1, Vers 9,
Aber da
okay.
geht es im Prinzip hauptsächlich um die Gewissheit der Vergebung. Dass wenn du mit deinen Dingen, die du hast, zu Jesus kommst, zu Gott kommst, dass dann, dass das bereinigt wird. Das ist dann, ja, Gott klärt das dann. Warum? Weil er dieses Opfer halt für uns gemacht hat. Das ist ein ewiges Ding. Das ist halt nicht, wenn ich jetzt für euch irgendwas mache, dann hat das, weiß ich nicht, kaum eine Wirkung wahrscheinlich, ja? Also gar nichts. Ich bin ja nicht, ich bin ja ein Mensch, kann ja nichts machen. Gott ist was anderes, eine ganz andere Hausnummer hier. Wenn er sozusagen das Problem, was wir versaut haben, löst er. Und das hat er schon damals im ersten Mose schon reingeschrieben. Also es war alles schon ihm bekannt. Zeigt auch seine Größe einfach. Warum lässt er das jetzt zu, kann man so fragen, ne? Warum lässt denn Gott überhaupt Sünde zu? Warum? Meine Erklärung dafür ist, die Menschen fragen nicht nach Gott, wenn es ihnen gut geht. In der Regel nicht. Da kommt man nicht zum Nachdenken. Da geht es einem ja gut. Du genießt das Leben. Und erst wenn irgendwas kommt, deine Gesundheit oder irgendwas anderes, Streit, alles möglich, kann ja alles sein, dann fragst du dann irgendwo, wieso ist das jetzt? Warum habe ich irgendwas falsch gemacht? Oder, nee, Gott ist Mist, warum passiert mir sowas? Ja, ich habe doch immer alles richtig gemacht, dann kommt schon wieder diese Werke mit rein. Das hat gar nichts damit zu tun. Warum passiert das? Erstmal, weil Gott seine Versprechen einhält. Was hat er denn uns versprochen? Die Menschen wollten sein wie Gott. Deswegen haben sie sich gegen Gottes Gebot gerichtet. Deswegen haben sie die Frucht gegessen, die sie nicht essen durften. Die Folge war, wir wissen jetzt, was gut und böse ist. Man kann es rauskriegen. Manches ist so ein bisschen verdeckt, aber du kriegst es raus. Du hast ein Gewiss, du hast auch jetzt die Möglichkeit dazu zu analysieren. Wenn du hintersteigen möchtest, kommst du da hinter. Tust du jetzt mit dieser Tat was Gutes oder ist es eher ein Schaden für andere? Und Sünde ist immer Schaden. Du kannst deinen Spaß erstmal durch irgendwas haben, was auch immer, aber du zahlst einen Preis im Prinzip dafür. Und den hat man immer nicht im Blick. Das kommt dann erst irgendwann. Und dann krachtet alles zusammen und dann steht Gott aber wieder da und du kannst wieder zu ihm und sagen, ich habe hier Mist gebaut. Wie oft ist David gekommen? Hat auch immer wieder geklagt. Und ja, was hat er gemacht? Er hat jemanden umbringen lassen, also wirklich richtig umbringen lassen. Und hat ihm was weggenommen im Prinzip, ja. Hat es auch gar nicht gesehen, dass es irgendwie verwerflich wäre. Erst musste ein Prophet zu ihm kommen, der ihm das dann aufgezeigt hat. Und auch nur über ein Gleichnis, nicht, dass er ihm das direkt gesagt hätte, sondern er hat einfach ein Beispiel gegeben. Da ist jemand, der hat nur ein einziges Schaf, hegt und pflegt es. Und da ist einer, der hat ganz viele Schafe. Und der will aber dieses eine Schaf von dem wegnehmen. Und dann hat er dann eine List gemacht und hat dem das weggenommen. Und dann war David außer sich und hat gesagt, wie kann dieser Kerl das machen? Den muss man richtig von Kali ziehen. Ne? Und dann hat er gesagt, nee, das bist du. Das hast du gemacht. Und der hat auch eine Quittung dafür gekriegt. Ne? Sein Sohn ist gestorben. Und er war nicht sauer auf Gott. Er hat das hingenommen. Es war einfach eine Konsequenz, war eine Lehre, eine Lektion. Er hat aber gewusst, Gott ist ja nicht schuld an der Sache. Damit ist er selber hat Mist gebaut. Also muss man ein bisschen Rückgrat haben, auch mal die Dinge annehmen, die nicht so gut sind. Das wird seinen Grund haben. Und in erster Linie ist alles, was du an Schwierigkeiten kriegst, hier eine Möglichkeit, das Vertrauen zu Gott zu üben. Warum, weißt du, wenn alles gut geht, dann übst du nichts. Dann läuft ja alles. Du übst doch erst dann mit Gott durch Schwierigkeiten. Training ist immer hart. Wo ist ein Training mal leicht? Die Leute, die die besten Fußballer sind, sind die, die am härtesten trainiert haben und Talent haben. Was ist ein Talent? Sie versuchen sich stetig zu verbessern. Sie haben Eifer dafür. Sie brennen dafür. Das steckt damit drin. Sie wollen es. Und sie kriegen es dann auch. Und Gott sagt, den Menschen ist nichts unmöglich. Also klemm dich rein, üb das dann mit Gott und dann. Er hat alles aufgezeigt, im Prinzip. Wir müssen es nur üben. Ne? Wie Sven vorhin meinte, fand ich ganz interessant. Frust essen. Lasst uns hier Frust essen machen. Das ist das Schwert, was wir gekriegt haben. Damit teilen wir aus. Damit können wir auch zurückhauen, wenn Satan uns Schwierigkeiten gibt. Wir sind nicht in der Lage, ihm in die Suppe groß zu spucken. Wir können. Entschuldigung. Wir können aber mit Gottes Hilfe viel ausrichten. Der Strom geht in eine Richtung, das wissen wir. Ich glaube, das hat auch der Letzte inzwischen verstanden. Thema Endzeit hatten wir auch schon ein paar Mal jetzt gehabt. Wir sehen in der Gesellschaft, wie sich gewisse Dinge verändert haben. Ich sage, ich habe mir jetzt letztens erst hier diesen einen Film mit Stauffenberg nochmal angeguckt. Das ist noch nicht mal 100 Jahre her. Das war alles anders. Total anders. Da haben sie Leute aufgeknüpft noch. Wenn du da nicht irgendwie gekuscht hast, nicht konform warst mit dem, aufgehangen, fertig, dann hingen sie da. Das war eine andere Zeit, nicht mal 100 Jahre her. Und wir sehen in der Gesellschaft, wie sich Dinge ändern tun, wie Neues reinkommt, was wir vorher nicht hatten, neue Probleme entstehen. Warum? Weil einfach sich vieles auch verändert hat und man hat einfach das laufen lassen. Ja? Und was ich vor allem in der Gesellschaft, meine Empfindung ist, sie haben gewisse Moral noch. Woher kommt diese Moral? In der Regel aus den christlichen Werten. Aber sie wissen nicht mehr, dass es die christlichen Werte sind. Sie fragen da gar nicht danach, woher kommt es. Es ist alles nachzuvollziehen. Man kann das rauskriegen. Die christlichen Werte. Und wir haben jetzt so lange Zeit, wo der christliche Glaube in diesem Land leider Gottes abnehmen tut, warum wir die Menschen nicht mehr nach Gott fragen. Und das sollten wir uns vor Augen führen. Das ist das, was uns schützt vor der Sünde, uns wachsen lässt, uns in die Möglichkeit versetzt, anderen zu helfen. Ja, alles, was du an Leid erleben tust und mit Gott durchgehen tust, das hilft dir, anderen zu helfen, die eine ähnliche Situation haben. Das ist dein Werkzeug. Das sind deine Erfahrungswerte. Beim Training, ich habe damals Kung-Fu trainiert und hart trainiert, muss ich sagen, habe ich wirklich diszipliniert gemacht. Ich will mir jetzt nicht selber loben, aber das, was man gemerkt hat, ist, dann sind andere gekommen, haben dich gefragt, ey, wie hast du das jetzt hier hingekriegt? Wie hast du das gemacht? Und dann hilfst du da ein bisschen und so und dann kriegst du einen Blick auf gewisse Sachen. Das kannst du nur, du kannst nur dann helfen, wenn du Dinge selber versaut hast, nicht hingekriegt hast und dann aber irgendwie eine Lösung für gefunden hast. Und diese Lösung haben wir hier, das lesen, dann kennen wir uns damit aus, das hier reinschreiben in unser Herz, was so verkorkst ist und immer wieder Schlechtes will. Immer wieder ran, immer wieder ausrichten auf Gott und dann einfach dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben. Und von nichts kommt halt nichts. Das ist, man ist im Prinzip ja im Training, sag ich mal, ja. Du kannst nicht jetzt Fußball-Weltmeisterschaft gewinnen und ich habe nicht trainiert. Das ist lächerlich, würde jeder sagen, Träumer. Und wir denken aber, wir können das. Das ist genau der Punkt. Wir müssen genauso üben. Wir sollten richtig uns ranknien und das machen. So, das war's mit meinen Gedanken. Ich möchte zum Abschluss noch einmal beten, wenn das okay ist. Ja, Herr Jesus, hab Dank für alles, was du für uns getan hast, dass du alles für uns schon erledigt hast, dass du die Möglichkeit geschaffen hast, für jeden einzelnen Menschen nur aus Glauben zu dir zu kommen. Einfach, dass man dein Geschenk annehmen tut, was du für uns alles schon bereitet hast. Du möchtest mit uns Gesellschaft haben. Dieses Leben ist so kurz und teilweise auch von viel Leid geprägt, wo man durchgehen muss. Aber du hast die Ewigkeit für uns vorbereitet. Du wünschst dir mit uns Gemeinschaft. Du willst uns so viele Dinge noch zeigen. Du willst uns an die Hand nehmen. Du überforderst uns auch nicht, auch wenn wir manchmal den Eindruck dazu haben. Wir müssen uns einfach immer wieder neu auf dich ausrichten und dir folgen und mit dir wachsen. Und du willst so viel Gutes für uns. Alles Gute kommt von dir und alles Schlechte kommt von der anderen Seite. Und wir sollen einfach nur Glauben üben, Vertrauen üben. Und das, was wir im Sündenfall sozusagen verkehrt gemacht hatten, das sollen wir einfach üben, Vertrauen auf dich setzen. Und du möchtest uns so viele Dinge zeigen. Hab Dank für alles, was du für uns getan hast, Herr Jesus. Danke, dass du unsere Schuld vergeben hast. Sei mir Sünder auch immer wieder gnädig. Und sei du bei uns, führe und leite du uns. Sei bei jedem Einzelnen, der jetzt heute hier ist, segne und behüte ihn und führe ihn auch in seinem Leben. Und das Erzeugnis geben kann, wenn er mit dir geht, von deiner Größe und von den Dingen, die du ihm gezeigt hast und wo du geholfen hast und gelobt sei dein Name, Herr Jesus, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Amen.
Ja, danke für die drei Predigten. Lass mich das mal kurz. Überstanden.
Okay. Und hier müssen wir es auch überstappen. Ist das nicht? Ist es gestoppt, aber nicht?